Ein Kind verändert die Welt. Hoffnung für Hoffnungslose. Das ist das Thema der Predigt. Und der Predigttext steht in Jesaja Kapitel 9, die Verse 1 bis 6. Ich lese einen Vers noch aus Kapitel 8. Aber die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich, wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter errettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht, so übersetzt es Luther. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Damals kannten die Menschen nur ein einziges großes Licht, das war die Sonne. Es gab keine LED-Flutlichtstrahler mit zigtausend Lumen. Es gab die Sonne, es gab den Mond und es gab die Sterne und alles andere waren kleine Funzeln. Es musste also etwas Vergleichbares sein. Und wir kennen die Weihnachtsgeschichte und wissen, was es war. Es war die Herrlichkeit des Herrn, sie umgab sie mit ihrem Glanz. Wir kennen es von der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, als der Engel den Hirten erschien und sagt, und dort steht dann, die Klarheit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und das war auch der Grund, wieso sie sich so fürchteten, weil sie das nicht kannten, dieses große Licht, diese große Offenbarung Gottes. Und wir haben es vorhin in dem Lied gesungen, im Staub der Welt glänzt das Licht der Ewigkeit. Und der Engel sprach dann, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Jesus ist das große Licht und eine große Freude geht einher, wem dieses Licht scheint. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, Anfang der Woche gab es mal Sonne, also Montag und Dienstag. Ich hatte so das Gefühl, dass wir 4 Wochen schon keinen Sonnenschein mehr hatten. Irgendwie war das so eine trübe Zeit. Und ich stand dann am Montag bei der Postfiliale in Altenkirchen an. Da standen 17 Leute in der Schlange. Aber die Sonne schien und das war großartig. Nur die Leute standen alle im Schatten. Und die Sonne, die kam so hinterm Bahnhof hervor und scheinte da so. Und ich bin dann immer aus der Schlange rausgetreten, 2 Meter auf die Straße, um in der Sonne zu stehen. Und die Zeit, die ich da warten musste, mich einfach von der Sonne bestrahlen zu lassen. Die haben wahrscheinlich gedacht, irgendwie stimmt's bei dem nicht. Aber ich habe das total genossen. Und ich dachte, das ist auch so ein schönes Bild. Ja? Wir müssen manchmal aus dem Schatten heraustreten in die Sonne. Und das ist auch im geistlichen Sinne so. Wir haben vor Weihnachten unsere Weihnachtspost erledigt. Und wir haben immer sehr viele persönliche Karten zu schreiben. Und dann habe ich dort diesen Vers aus Jesaja 9, Vers 5 zitiert. Er ist der Wunderrat, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und wenn man an Jesus glaubt, dann gilt das für uns. Und dann habe ich gesagt, ist das nicht eine tolle Botschaft, ja, heute in dieser dunklen Zeit? Und dann stockte ich, weil ich mir nicht sicher war, ob ich immer so schreiben kann in dieser dunklen Zeit. Also das ist ja die Frage, ja, wie dunkel ist die Zeit, in der wir leben? Und da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche vielleicht Sichtweisen und Perspektiven. Für die einen ist das Glas halb voll, für die anderen halb leer. Wir haben so einen ganz ja, unhomogenen Freundeskreis, also ja, sehr breit gefächert. Da gibt es die einen, die sagen, die hören schon die Glocken der Endzeit laut läuten und die sagen, Jesus kommt wieder, er steht vor der Tür, es kann nicht mehr lange dauern. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ach, alles halb so schlimm, ne, wird schon wieder. Und ich versuche dann immer so dagegen zu halten. Ich merke, dass ich argumentiere dann immer und sage, ja, eigentlich haben wir ja Endzeit seit Jesu Himmelfahrt und es gab ja schon viele schlimme Zeiten, wo die Menschen gedacht haben, dass Jesus bald wiederkommt. Als ich den Vers 22 las in Kapitel 8, dort steht, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Da habe ich dann doch gedacht, das ist irgendwie so, könnte eine Beschreibung, eine gute Situationsbeschreibung für unsere heutige Zeit sein. Und ich erinnerte mich an dieses Zitat von unserem Bundespräsidenten, damals war er noch Außenminister, als er gesagt hat, es scheint so, als ob die Welt aus den Fugen geraten ist. Das hat er mal gesagt. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat und bin auf Interessantes gestoßen. Er hat das 2015 vor der großen Flüchtlingskrise, das begann da ja schon, aber den Höhepunkt kam dann erst im Herbst, hat er auf dem Kirchentag in Stuttgart gesprochen. Und er hat bei dieser Rede an Willy Brandt erinnert, der vor 32 Jahren schon dort gesprochen hatte. Da ging es um die atomare Aufrüstung und er bezweifelte, dass die Staaten der Welt in der Lage wären, für Frieden zu sorgen. Darauf nahm er Bezug und er sagte dann, seit 32 Jahren ist es nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Das war sein Eindruck. Er sagt, die Welt ist keineswegs friedlicher geworden. Solange ich denken kann, kann ich mich an keine Zeit erinnern, in der internationale Krisen in so großer Zahl an so vielen Orten gleichzeitig auf uns eingestürmt wären wie heute. Und dann sagt er, ich glaube, dass dahinter gewaltige tektonische Verschiebungen in unserer kleinen Welt stehen. Also Walter Steinmeier spricht von tektonischen Verschiebungen in unserer kleinen Welt. Eigentlich ist das prophetisch, wenn es nicht schon in der Bibel stehen würde, im wörtlichen Sinne und auch im übertragenen Sinne, dass wir diese tektonischen Verschiebungen haben. Und da hatten wir noch keine Pandemie, als er das sagte. Die kam dann erst noch obendrauf. Ich denke, dass wir in der Gefahr stehen, einen Denkfehler zu machen. Viele Menschen denken, die Welt ist so finster, weil es so viel Armut und Ungerechtigkeit gibt, weil es so viele korrupte und machtgierige Politiker und Herrscher gibt, weil Menschen auf der Welt auf der Flucht sind, weil es den Klimawandel gibt und die Naturkatastrophen wegen der Pandemie und so weiter. Und wir stehen in der Gefahr, Ursache und Wirkung zu verwechseln. Die Welt ist nicht deshalb dunkel, weil all diese schlimmen Dinge passieren, sondern all diese Dinge passieren, weil es in unseren Herzen dunkel ist. Die Dunkelheit kommt aus unseren Herzen. Sie kommt nicht von außen, sie kommt von innen. Sie ist eine Folge des Sündenfalls, der freiwillig gewählten Unabhängigkeit des Menschen von Gott. Als wir Menschen Gott die Tür gewiesen haben, wurden Himmel und Erde auseinandergerissen. Da ist die Welt aus den Fugen geraten, nicht erst 2015. Das liegt lange zurück. Der Zug ist damals schon entgleist. Und selbst wenn wir in unserer privilegierten westlichen Welt sitzen, wir sitzen vielleicht im hinteren Teil des Zuges, vielleicht im Bordrestaurant und es ruckelt schon gewaltig, aber wir denken, naja, irgendwie wird es wieder gut, irgendwie werden wir die Spur wieder finden. Aber um bei dem Bild zu bleiben, in einem Bruchteil einer Sekunde werden auch wir in der Katastrophe enden. Es gibt keine Hoffnung für diese Welt. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Es gibt keine Hoffnung für diese Welt. Als Jesaja diese Zeilen schrieb, das war ungefähr 700 Jahre vor Christus, da ging es Israel richtig schlecht. Es war wahrscheinlich die dunkelste Zeit in der Geschichte des Volkes. Das Reich war geteilt und das assyrische Heer stand vor den Toren Samarias, um das Nordreich Israel, die 10 Stämme Israels, in die assyrische Gefangenschaft zu führen. Und es war die Strafe Gottes für den Abfall seines Volkes. Und diese Vorstellung war schrecklich, diese Prophezeiung zu haben, zu wissen, dass in wenigen Wochen oder Monaten würde alles anders sein, würden die Menschen aus ihren Häusern gezerrt werden, verschleppt werden, in ein fremdes Land, dort zerstreut werden und ums Überleben kämpfen müssen. Das Leben würde nie mehr so sein, wie es war. Und das ist auch ein Bild für unsere geistliche Situation. Wir sind unserer Heimat beraubt. Wir sind entwurzelt. Wir sind in Gefangenschaft, unter Fremdherrschaft. Es ist ein Bild für das Leben ohne Gott. Warum erzähle ich das so ausführlich? Und mancher von euch hat vielleicht schon gedacht, das ist jetzt aber düster, wie er hier seine Predigt beginnt. Weil wir die Weihnachtsbotschaft nur auf dem Hintergrund dieser Finsternis wirklich begreifen. Anton Schulte hat damals schon gesagt, dass das Evangelium nur dann eine frohe Botschaft ist, auf dem Hintergrund des ewigen Verlorenseins dieser Welt. Ja, und dann sehen wir hier in unserem Text das Licht, das durch die Wolken bricht. Hoffnung für Hoffnungslose. Doch es wird nicht dunkel bleiben, obwohl diese schwere Zeit noch bevorstand. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Und dann kommt diese große Vision. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk. Du schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. Es geht um Jesus. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer ihn gefunden hat, der hat eine reiche Ernte. Der hat fette Beute gemacht. Der hat den Jackpot seines Lebens geknackt. Und er hat allen Grund, fröhlich zu sein. Hier steht überströmende Freude, lauter Jubel durch diese Befreiung, die das Kind geschenkt hat. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und wir wollen uns diese Namen Gottes einmal näher anschauen, worin dieser Reichtum besteht, den jeder erlebt, der an Jesus glaubt. Wunderbarer Ratgeber. Es gibt ja unzählige Ratgeber für alle Lebensbereiche, Geld, Karriere, Gesundheit, eigentlich für alle Themen. Ich habe das mal gegoogelt, 113 Millionen Suchergebnisse in weniger als einer Sekunde. Unglaublich viel Rat gibt es, Ratgeber in dieser Welt. Und doch wissen wir uns oft keinen Rat und sind mit unserem Latein so schnell am Ende. Wie kommt das? Unsere neue Bundesregierung hat jetzt einen Expertenrat und hat gleich mal nicht das gemacht, was sie ihnen geraten hat. Und die anderen finden das ganz gut und die anderen empfinden das als Katastrophe, wie es so ist. Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber. Er weiß Rat. Und das ist hier nicht im übertragenen Sinne gemeint. Das denken wir zunächst, weil wir dieses Wort so in unserem Sprachgebrauch haben. Das war ein wunderbares Essen. Also großartig. Ja, das war jetzt wirklich besonders gut. Sondern es ist hier tatsächlich im wörtlichen Sinne gemeint. Sein Rat und seine Lösungen für dein Leben sind von übernatürlicher Natur. Sie kommen einem Wunder gleich. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 3, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wir profitieren von seiner unendlichen Weisheit und Erkenntnis. Dass Jesus Mensch wurde und dann für unsere Sünden am Kreuz starb, das hätte sich niemand ausdenken können. Das ist für viele auch nicht logisch. Und doch war es die genialste und die einzige Lösung überhaupt für eine verlorene Welt. Es ist die Weisheit Gottes und es ist die Kraft Gottes, die jeden Menschen rettet, der daran glaubt. Und der Herr nutzt seine Weisheit, um uns durch das Labyrinth unseres Lebens zu führen, um uns Lösungen zu schenken, über die wir nur staunen. Maßgeschneidert, passgenau. Im Psalm 32, Vers 8 steht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Deshalb überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Wir finden diesen Rat durch sein Wort und durch das Gespräch mit ihm. Jesus ist ein starker Gott. Es gibt viele schwache Götter. Ich denke manchmal, wenn andere meinen Glauben sehen oder meinen Zweifel, dann könnten sie auch denken, ich hätte einen schwachen Gott. Ich möchte gerne, dass sie denken, ich habe einen starken Gott. Hier wird im Hebräischen ein Wort verwendet, das nicht einfach nur stark bedeutet, sondern es bedeutet stark in Aktion oder stark im Kampf. Also Jesus ist ein starker Krieger. Und das kommt auch vielleicht in der Übersetzung von Martin Luther zum Ausdruck, Gott hält. Also Jesus ist mein Held. Warum? Ganz klar, weil er etwas kann, was ich nicht kann, was ich alleine nicht schaffe. Er kämpft meine Kämpfe. Und er ist ein Spezialist, wenn es um die Rettung aus ausweglosen Situationen geht. Und nicht selten passiert das in letzter Minute. Und es gibt dieses schöne Beispiel, als das Volk Israel am Schilfmeer stand und es diese ausweglose Situation gab. Auf der einen Seite waren die Berge, auf der anderen Seite das Meer und im Rücken die Ägypter. Ja, und sie hörten wahrscheinlich schon die Hufen der Pferde und den Staub aufwirbeln. Und sie schrien und dachten, jetzt werden sie alle umkommen. Und dann sagt Mose zum Volk, der Herr wird, also ne, bleibt mal schön ruhig, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Rettung aus auswegloser Situation. Und dann teilte sich das Meer. Jesus kam auf diese Welt, um den Kampf aller Kämpfe zu gewinnen, und zwar für dich. Am Kreuz, als er dort sein Blut vergoss, hat er für dich den Sieg über Hölle, Tod und Teufel errungen. Und jetzt ist Vergebung möglich, Erlösung, Frieden, Beziehung zu Gott. Das war der größte Kampf aller Zeiten. Er hat den Tod besiegt und er ist auferstanden. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann bin ich geneigt zu sagen, hey, bleib mal schön locker und geschmeidig. Die kleinen Kämpfe oder die Kämpfe, die jetzt noch kommen können, im Verhältnis zu dem großen Kampf, den er gekämpft hat und wo er gesiegt hat, können nur kleine Kämpfe sein. Aber die große Herausforderung ist, lass ihn deine Kämpfe kämpfen. Einige Kapitel weiter schreibt Jesaja, wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein, aber ihr habt nicht gewollt. Wir wollen lieber selbst unsere eigenen Kämpfe kämpfen. Und der Herr sagt zu uns, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Weihnachten heißt, dein Held ist geboren, du hast einen starken Gott und du hast einen Gott, der deine Kämpfe kämpft. Und es gibt keinen anderen Gott, der das tut, als Jesus, der deine Kämpfe kämpft. Ein weiterer Name, ewiger Vater. Jesus ist ewiger Vater. Überhaupt ist dieser Text ja ein ganz starker Hinweis auf die Dreieinigkeit. Ja, normalerweise ist das für uns ein Widerspruch. Jesus ist doch der Sohn. Jetzt steht hier, sein Name ist ewiger Vater. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Was hast du für einen Vater? Oder was bist du für ein Vater? Ich hatte viele Jahre kein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Ich habe darunter sehr gelitten, viele Jahre. Und er lebt noch, er ist 94 Jahre alt. Und irgendwie hat Gott das geschenkt, dass da eine Versöhnung zustande kam. Und dass wir heute ein gutes Verhältnis haben. Er ist 94 geworden an Heiligabend. Ich habe ihn noch besucht. Und ich bin unglaublich dankbar. Das ist so ein Geschenk für mich, so eine Gnade, dass das alles weg ist, was da mal war. Da ist keine Verletzung mehr. Und das hat Gott geschenkt. Ich hatte den Anspruch, es besser zu machen mit meinen Kindern. Das ist ja oft so. Wahrscheinlich kennen das alle Väter. Ja, wir wollen das wirklich gut machen und scheitern dann aber auch an unseren Ansprüchen und machen dann andere Fehler. Ich glaube, das ist so eine offene Wunde bei vielen, weil es mit Identität zu tun hat. Es hat mit diesem tiefen Gefühl der Zugehörigkeit zu tun. Es hat auch mit Geborgenheit zu tun und mit Sicherheit im Blick auf Versorgung. Und Jesus kann und will diese Wunde schließen, weil er der vollkommene Vater ist. Und vielleicht ist das auch eine gute Botschaft für die, die sagen, ja, Jesus ist mir ganz lieb, aber mit Gott, mit der Vorstellung Gott als Vater, habe ich meine Schwierigkeiten. Vielleicht ist das eine Hilfe, dass Jesus der vollkommene Vater ist. Ich habe mal ein Kind gefragt, wer es eigentlich ist, weil ich es nicht zuordnen konnte. Und dann hat dieses Kind sofort auf den Papa gezeigt und gesagt, das ist mein Papa. Und dann war alles klar. Die Identität war klar, die Zugehörigkeit war klar. Wir gehören zu Gott. Wir finden bei Jesus unsere finale Zugehörigkeit, nach der wir uns im tiefsten sehnen. Die Frage nach unserer Identität, die ist ein für alle Mal geklärt. Er gibt uns Wert und Würde. Und wir finden Geborgenheit durch die Gewissheit der Versorgung. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn ihr schon, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, ne, also wenn ein Kind kommt und um Brot bittet, werdet ihr ihm keinen Stein geben, ihr werdet ihn nicht abweisen. Dann kommt ja dieses Bild, wenn der Freund zu dem einen Freund kommt, mitten in der Nacht und will noch was haben. Er sagt, nee, ich kann dir jetzt nichts geben, ich schlafe schon und so weiter. Das sind ja starke Bilder. Ja, er sagt, wenn ihr Menschen, die ihr böse seid, schon ja, alles tut für eure Kinder, um wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Jesus ist der ewige Vater. Ein Vater tut alles für seine Kinder. Aber irgendwann muss er loslassen. Irgendwann ist er eben nicht mehr da. Mein Vater, der mit 94 betet noch fleißig für alle Kinder und Enkelkinder und verteilt seine Rente noch gleichmäßig an seine Kinder und Enkelkinder. Also wir können ihn noch gut gebrauchen. Aber irgendwann hört das eben auf und die Sehnsucht bleibt. Die Sehnsucht bleibt nach dieser Zugehörigkeit und nach dieser tiefen Geborgenheit. Ein Vater, der uns nicht im Stich lässt. Und das ist Gott. Und das ist Jesus. Und er heilt auch all diese Wunden, die da sind. Ja, und der vierte Name, Friedefürst. Und das ist euch vielleicht auch aufgefallen, auch heute schon im Gottesdienst. Das kommt am häufigsten vor, an Weihnachten. Ja, das Thema Frieden, das Thema Liebe. Wahrscheinlich, weil darin unsere größte Sehnsucht besteht. Jesus sagt einmal, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Aber er kam, um uns zu dienen. Er ist gekommen, um Frieden zu bringen. Das heißt, er ist der mächtige Fürst, ein mächtiger Fürst, der seine Macht nutzt, um Frieden zu bringen. Durch sein Kommen in die Welt und sein Sterben am Kreuz hat er dieser Welt ein Friedensangebot gemacht, das heute noch besteht. Durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott. Und im Kolosserbrief Kapitel 2, der hat mich so parallel begleitet. Wenn ihr Zeit habt, dann lest doch nochmal Kolosser 2, wer Jesus ist. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Er benutzt seine Macht, um Frieden zu bringen. Aber hier geht's. Das ist noch ein zweiter wichtiger Aspekt. Hier geht es um das Shalom. Und wir wissen, dass das hebräische Shalom ein umfassender Begriff ist. Nicht nur für Frieden und Ruhe, so wie wir es verstehen, sondern auch Gesundheit, Heil oder Befreiung von Unheil, das Wohlergehen. Also Heilwerden im ganzheitlichen Sinne. Das heißt, es geht um die Wiederherstellung. Es geht um das Heilwerden im ganzheitlichen Sinne. Jesus nutzt seine Macht, um uns wiederherzustellen, unsere Beziehung zu ihm. Und was genauso wichtig ist, unsere Beziehung zu uns selbst und zu unserem Nächsten. Und dann Vers 6, dann komme ich schon zum Schluss. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Diese Herrschaft, die Jesus in unserem Leben ausübt, ist dynamisch. beziehungsweise progressiv, fortschreitend. Da ist Bewegung drin, da ist eine Entwicklung. Das heißt, die Herrschaft Jesu will und wird sich immer stärker in deinem Leben auswirken. Und mit jedem Tag, den du hier auf Erden lebst, kommst du dem Ziel näher. Und das heißt auch, wirst du geistlich reifer und heiler, bis wir vollendet werden, einmal. Da müssen wir noch ein bisschen warten unter Umständen, bei ihm in der Herrlichkeit. Das ist eine wunderbare Perspektive. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber, übernatürlichen Rat. Er führt dich durch das Labyrinth des Lebens. Hol dir diesen Rat bei ihm ab. Er ist dein starker Gott. Er kämpft für dich. Er kämpft deine Kämpfe. Das ist damit gemeint. Er ist ein ewiger Vater. Er wird dich nie im Stich lassen. Und bei ihm findest du dein Zuhause. Und er ist Friedefürst. Er setzt seine Macht dafür ein, um dich heil zu machen im ganzheitlichen Sinne. Das wünsche ich dir. Das ist eine wunderbare Perspektive. Und wenn du vielleicht hier bist und sagst, ich habe diese persönliche Beziehung zu Jesus nicht, dafür ist Weihnachten da. Jesus ist gekommen und er ist für uns alle gekommen. Es galt nicht einigen Auserwählten, es galt dem ganzen Volk. Das Licht erschien dem ganzen Volk. Und in Johannes 1 steht, er kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Er kam in sein Eigentum und sein eigenes Volk wollte ihn nicht haben. Also Jesus kam zu seinem Volk. Er wollte dieses Licht bringen, diese Botschaft. Aber die Menschen haben ihn abgelehnt. Und so ist es bis heute. Aber denen, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und ich möchte dich einladen, wenn du das noch nicht getan hast, dass du die Tür deines Lebens aufmachst und dass du Jesus einlässt, dass du das Licht einlässt. Dann geht die Sonne auf in deinem Leben, weil du Jesus hast. Ein wunderbarer Ratgeber, ein Retter, ein starken Gott, einen Friedefürsten, einen ewigen Vater. Amen.